Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
Schönen guten Morgen. In dieser Stunde beamen wir uns zu dem Romanisten, Literaturwissenschaftler und Publizisten Hans-Ulrich Gumbrecht nach Kalifornien. Fast 30 Jahre war er Professor für Komparatistik an der dortigen Stanford University. 2018 wurde er emeritiert und macht seitdem das, was er am liebsten macht, nämlich schreiben. Wir haben das Gespräch wegen der Zeitverschiebung am Montagabend aufgezeichnet, verbunden per Internet. In Kalifornien war es da 9 Uhr früh. Herzlich willkommen, Herr Gumbrecht.
Schönen guten Morgen, schönen guten Abend.
Mit welchen Gefühlen gehen Sie in diesen Mittwoch, den 20. Januar 2021?
Ja, mit Gefühlen, die nicht ganz so optimistisch sind wie am Tag nach der Wahl, also am 3. November, am 4. November. Als immer klarer wurde, dass Joe Biden die Wahl gewonnen hatte und Kamala Harris die Wahl gewonnen hatte. Denn was in der ersten Januarwoche in Washington passiert ist, also der Sturm aufs Kapitol, wie man es heute nennt, was ich zunächst unterschätzt hatte, also ich dachte, das sind alles so kind of Trump-Touristen, die dann in das Kapitol eindringen und ein Selfie machen und wieder nach Hause fliegen. Das hat sich ja doch mittlerweile herausgestellt als ein größeres Krisenpotenzial, als man zunächst geglaubt hatte oder zumindest als ich geglaubt hatte.
Das werden wir gleich noch vertiefen. Aber jetzt erst würde ich Sie fragen wollen, was würden Sie denn am Ende dieses Tages, dieses Mittwochs, gern in Ihr Tagebuch schreiben können?
Ja, zunächst wäre ich sehr beruhigt, wenn sich zeigen würde, dass diese Trump-Anhänger, die das Kapitol stürmen wollten oder vielleicht immer noch stürmen wollen, dass die sich doch durch die jetzt in Washington aufgebotene Polizeimacht abschrecken lassen, dass es ihnen so wichtig nicht ist. Das wäre mir wichtig und das wäre mehr ein Tagebucheintrag wert, wenn es etwas in der Rede von Joe Biden gäbe, was nicht nur ein, oh, wir sind jetzt wieder zurück bei einem demokratischen Weißen Haus, wir setzen die Obama-Jahre fort, sondern ich denke, es muss was geschehen. Ich weiß gar nicht genau was, aber ich hoffe, dass es einen charismatischen, einen überraschenden Moment im Auftritt des neuen Präsidenten gibt.
Hans-Ulrich Gumbrecht, wo genau leben Sie in Kalifornien?
Also meine Postadresse ist, was es ganz selten gibt, Stanford, denn Stanford University ist eigentlich eine Universität in einer kleinen Stadt, 66.000 Einwohner, die zu Silicon Valley gehört, liegt in Palo Alto. Aber der Campus ist sehr, sehr groß, ist der zweitgrößte Campus im Land. Und ich wohne tatsächlich auf dem Campus und da ist heute ganz wunderbare Sonne, weil ganz im Gegensatz zum europäischen Winter ist hier das Frühjahr einen Monat zu früh ausgebrochen.
Naja, dort südlich von San Francisco leben Sie ja in einer anderen Zeit- und Klimazone als die Menschen in Washington, Oklahoma oder in Texas. Inwiefern gilt das auch übertragen auf das politische Klima?
Ja, das ist mir eigentlich jetzt auch erst in den Monaten um den Trump-Wahlkampf bewusst geworden. Und weil das Land so groß ist und weil Kalifornien ja also demografisch etwas größer ist als Spanien, also ich lebe sozusagen vor allem in Kalifornien, habe ich doch etwas unterschätzt, wie anders die politischen Präferenzen, die politischen Sorgen, die politische Stimmung, ich sage das zunächst gar nicht mal kritisch, ich sage einfach nur, wie anders die in anderen Teilen des Landes sind.
Sie haben seit 20 Jahren die amerikanische Staatsbürgerschaft, haben auch die 4 Jahre unter Trump, also von Kalifornien aus, beobachtet. Nach der Abwahl früherer Präsidenten, da hat man ja gern so vom Ende einer Ära gesprochen, der Ära Obama, Bush, Clinton, Reagan, Carter. Würden Sie auch bei Trump vom Ende einer Ära sprechen oder lieber andere Worte benutzen?
Man könnte das auch sagen, das Ende der Ära Trump. Aber zunächst ist die Frage, ganz unabhängig von Donald Trump, ob mit Trump ein neuer Stil, ein neues Potenzial, ein in meiner Sicht gefährliches Potenzial in die amerikanische Politik gekommen ist. Man könnte sich ja durchaus eine Spaltung der Republikanischen Partei vorstellen. Da hätten wir plötzlich ein Dreiparteiensystem.
Lassen Sie uns dieses neue Mann noch genauer definieren, wenn Sie sagen, ein neuer Stil, ein neues Potenzial. Nach Trumps ersten 4 Wochen im Weißen Haus, da haben Sie sein Vorgehen hier bei uns im Programm als totales Chaos bezeichnet. Welche Begriffe sind noch mit dieser Zeit, mit diesen Jahren unter Donald Trump verbunden?
Also das totale Chaos, das könnte man jetzt etwas besser beschreiben, vielleicht sogar programmatisch. Das hat keinerlei Kohärenz in dem innen- oder außenpolitischen Stil von Trump gegeben. Was sich aber als Stärke herausgestellt hat, das war nach einem Monat zumindest für mich noch nicht zu sehen, ist das, was ich Resonanzpolitik nenne. Trump findet bei seinen Anhängern, und das waren immerhin 74 Millionen Anhänger, Resonanz und Beistimmung unabhängig von den Inhalten. Man schreibt immer wieder in Europa, und das ist auch richtig, dass er den Leuten, also etwa den Weißen vom Rust Belt, den armen Weißen, die mit Begeisterung wählen, nicht geholfen hat. Aber das scheint nicht das Phänomen zu sein. Das Phänomen scheint zu sein, dass es sich um einen politischen Stil, um eine Persönlichkeit handelt, die diesen Leuten das Gefühl gibt, wieder ernst genommen zu werden. Dass sie jetzt eine Präsenz in Washington haben, die sie vorher nicht gehabt haben. Und das ist die Innovation, denke ich, der Trump-Jahre.
Der Sturm auf das Kapitol, haben Sie eben gesagt, den hätten Sie zunächst unterschätzt. Er hat die Welt schockiert. Und doch sagen ja manche, jetzt will ich nicht verharmlosen, was da passiert ist. Ich gebe nur wieder, was auch eine Haltung ist. Das sei alles gar nicht so schlecht gewesen, denn damit sei endgültig klar geworden, dass die Ära Trump nicht ohne Schaden an der Demokratie vorbeigeht. Wie sehen Sie das?
Ja, also das ist richtig, das ist als Bilanz zu unterstreichen. Es konsolidiert sich das, was Trump immer mehr in den, als er noch twittern konnte, seine Bewegung genannt hat. Ja, also etwas, was eine andere republikanische Partei oder eine Trump-Partei sein könnte. Und das macht mir Sorgen.
Ja, das macht vielen Sorgen, weil darin ja auch ein großes, ja, terroristisches Potenzial mitschwingt in dieser Bewegung aus Anhängern von Bürgermilizen, Rechtsextremen, Verschwörungstheoretikern, QAnon, fanatische Trump-Anhänger. Und viele dieser Leute sind schwer bewaffnet, die sind gewaltbereit. Was meinen Sie, wird sich diese Bewegung weiter radikalisieren?
Naja, also Trump nimmt darauf Bezug. Ich glaube nicht, dass er im Einzelnen diese Bewegung analysiert. Die Gefahr könnte sein, dass jemand ja mit einem anderen Naturell und mit einem anderen Organisationstalent als Trump, also etwa wie Bannon, nicht? Der Stephen Bannon, der am Anfang sein zentraler Berater war, den er dann verstoßen hat, aber mit dem er jetzt wieder in Kontakt ist, dass Stephen Bannon sich dieses von Trump abgerufene und aktivierte Potenzial zunutze macht. Und dass es denen gelingen könnte, diese ja sehr heterogene Gruppe der Trump-Unterstützer mit wie QAnon und was weiß ich, christlichen Fundamentalisten zu einer Konvergenz zu bringen.
Was kann Joe Biden tun, um das zu verhindern?
Ich denke, das wichtigste Detail für Joe Biden wird sein, dass er sich diesen Leuten, die ihn nicht gewählt haben und die potenziell auch an dem Sturm auf Washington hätten teilnehmen können, sich zuzuwenden. Es gab, ich glaube, es war am 5. November, also als klar war, dass er President-elect sein würde, da kam die typische Rede, die jeder Präsident immer nach dem Wahlkampf, also neuer Präsident nach dem Wahlkampf hält. Die Nation muss wieder eins werden. Und dann sagte er einen Moment zugewandt auf die Trump-Wähler: My dear fellow citizens, ich weiß, dass Sie Präsident Trump, er sagte nicht Donald Trump, Präsident Trump gewählt haben. Und ich weiß selbst, wie frustrierend es ist, wenn nicht der Kandidat gewählt wird, den man wählen wird. Und ich weiß auch, wie frustrierend es ist, wenn man selbst nicht gewählt wird. Und ich weiß, dass Sie jetzt frustriert sind, aber ich werde alles tun, um sozusagen Ihr Vertrauen zu gewinnen. Das ist nun nichts besonders Überraschendes, aber ich fand diesen Versuch einer Zuwendung auf diese Gruppe. Ich habe das für einen ja beinahe überraschenden Schritt in die richtige Richtung gehalten.
Aber dieser Punkt wird in der deutschen Presse gerade sehr kontrovers diskutiert. Also Caroline Ehmke, die Publizistin zum Beispiel, kritisiert diese, sie nennt das diskursive Maskerade, also zu verharmlosen und zu befrieden, was eben gerade nicht harmlos und friedlich sein will, so hat sie das ausgedrückt. Also die einen sagen, ja, man muss diese Spaltung überwinden, aber die anderen sagen, das ist doch sehr problematisch, antidemokratische, autoritäre Positionen damit anzuhören, sich damit zu beschäftigen. Man muss es vielleicht einfach nur benennen, aber vor allen Dingen zurückweisen und verfolgen.
Ich denke schon, dass 74 Millionen Trump-Wähler von denen, naja, 40, 50 Millionen auch daran glauben, dass tatsächlich die Wahl am 3. November gefälscht war, dass man sie Trump gestohlen hat, dass man sie ihnen gestohlen hat. Die kann man nicht einfach vernachlässigen, nicht? Das ist also moralisch sehr rigoros, wenn man sagt, man schließt die aus. Aber auch politisch nicht praktisch. Das geht nicht. Das wären zu viele.
Wir sind in dieser Stunde mit dem Literaturwissenschaftler Hans-Ulrich Gumbrecht in Kalifornien verbunden per Internet. Manchmal raschelt es ein bisschen. Wir versuchen, das so gut wie möglich hinzubekommen. Lässt sich nicht ganz vermeiden. Ich würde jetzt gern erfahren, Herr Gumbrecht, wie Ihr Weg nach Stanford verlaufen ist. Geboren 1948 in Würzburg, beide Eltern waren Ärzte. Sollten oder wollten Sie auch Arzt werden?
Ich sollte Arzt werden. Ich wollte eigentlich nie Arzt werden, aber meine beiden Eltern haben das erwartet. Mein Vater war Chirurg und ist dann, als dieses Fach begann, sich auszudifferenzieren, Urologe geworden. Also es gab immer die Erwartung, dass ich auch Chirurg sein sollte. Also Arzt bedeutet immer Chirurg in meiner Familie. Ich hatte nie Lust, Arzt oder Chirurg zu werden. Und was mir dabei geholfen hat, ist, dass ich in der Art drastischer Weise manuell ungeschickt bin. Also ich habe zum Beispiel erst mit 9 Jahren gelernt, mir die Schuhe zu schnüren, dass schon meine Eltern früh Bedenken hatten, ob ich denn tatsächlich Chirurg werden konnte. Dann gab es als Kompromiss eine kurze Zeit mein Angebot sozusagen, ich könnte ja vielleicht Psychiater werden. Das wäre dann auch noch immerhin in der medizinischen Fakultät. Aber ich glaube, irgendwie fand mein Vater, dass also Psychiatrie noch viel schlimmer ist als Literaturwissenschaft und Philosophie.
Sie haben ja trotzdem einiges geschafft. Mussten Sie dafür mehr pauken als andere?
Ich war nie im Kindergarten. Meine einzige Schwester ist erst geboren, als ich 8 war, in der 3. Klasse, Volksschule, wie man damals sagte. Aber ich muss derart unqualifiziert in meinen ersten Volksschulwochen gewesen sein, dass die zuständige Lehrerin es meinen Eltern nahelegte, dass ich in die, wie man damals sagte, Hilfsschule überwiesen werden sollte. Wie es meine Mutter erreicht hat, vor allem mehr als mein Vater, dass ich nicht in die Hilfsschule überwiesen worden bin, das ist so eine Forrest Gump Story eigentlich. Als dann also das erste Jahr, da gab es schon Noten im ersten Jahr Volksschule, habe ich dann so mehr oder weniger recht und schlecht abgeschlossen. Aber im zweiten Jahr plötzlich wurde ich ein sehr hart arbeitender Schüler mit sehr, sehr guten Noten. Und ich habe eigentlich, bis ich ja 40 war und meine heutige Frau und die Liebe meines Lebens kennengelernt habe, immer gedacht, ich kann nur überleben, wenn ich ganz, ganz hart arbeite und den Mangel an natürlichem Talent sozusagen durch viele Arbeitsstunden kompensiere.
Stimmt das, dass Ihr Vater, als Sie ein Jugendlicher waren, beschlossen hat, dass Sie jeden Sommer allein auf einen anderen Kontinent sollten?
Ja, das war großartig. Als ich 14 war, sagte mein Vater mir plötzlich, das hatte 2 Gründe, ja, du sollst jetzt jeden Sommer auf einen anderen Kontinent reisen, einen anderen Kontinent kennenlernen.
Alleine?
Also mir war das alleine, das hat dann auch stattgefunden. Mir war das im ersten Jahr gar nicht so geheuer oder gerecht. Ich hatte mich gerade zum ersten Mal, ja, ich weiß nicht, ob ich wirklich verliebt war, aber es gab so eine Freundin und ich wollte gerne den Sommer zu Hause in Würzburg bleiben bei der Freundin, aber ich musste dann nach Kanada und in die USA. Im nächsten Jahr nach Afrika, Ghana, Nigeria, Togo. Im Jahr darauf nach Indien und Pakistan, dann Südamerika und dann Thailand und Burma, das konnte man damals noch sehen. Also ich war sozusagen jedes Jahr in einem anderen Kontinent, weit von zu Hause weg und ja, finanziell sehr gut ausgestattet. Also damals gab es natürlich noch keine Kreditkarten. Ich hatte immer so Traveler-Checks, aber also tatsächlich so einen ganzen Haufen Geldscheine, das hat man dann in die Landeswährung umgewechselt. Und bin allein gereist. Es hätte natürlich auch was passieren können, aber es ist nichts passiert. Und ich glaube, das war die projizierte Sehnsucht meines Vaters, der aus einer armen Familie stammte, also der hätte nie reisen können, der aber auch insofern nicht hätte reisen können, als er ein sehr guter Sportler war und wohl ausgesucht war. 1940 bei der Olympiade in Rom, die dann nie stattgefunden hat wegen dem Zweiten Weltkrieg, im Vierer ohne Steuermann zu rudern. Also es gab 2 Gründe sozusagen, warum er als junger Mann nicht reisen durfte. Und ich musste unbedingt sozusagen an seiner Stadt reisen.
Das ist ja verrückt mit diesen ganzen Reisen um die Welt, dass dann eine Reise in Europa, nämlich nach Paris, die eigentliche Initiation war für ihr späteres Leben.
Ja, das war so, also dass ein französischer Familienvater, der mit seiner Familie in Bayern gereist ist, um den bayerischen Barock kennenzulernen, plötzlich eine Nierensteinkolik hatte, von meinem Vater operiert wurde. Die beiden haben sich angefreundet, weil dieser Monsieur Graff Elsässer war und passabel Deutsch sprechen konnte. Und die haben dann beschlossen, informell so einen Studentenaustausch zu machen. Also Bertrand Graff kam nach Würzburg und ging in Würzburg aufs Siebold-Gymnasium. Und ich ging nach Paris für ungefähr 8 Monate meines letzten Schuljahres und habe an einem sehr, sehr prominenten Lycée, ich wusste gar nicht, wie bedeutend das Lycée ist, also Lycée Henri IV, Heinrich IV., fast ein ganzes Schuljahr verbracht, wo ich tatsächlich so auf Philosophie, auf Geschichte, auf das gekommen bin, was man Geisteswissenschaften nennt und vor allem auf die französische Sprache.
Und es blieb nicht die einzige romanische Sprache, die Sie gelernt haben.
Dann habe ich ein Stipendium, ein bayerisches Staatsstipendium gekriegt, was die Möglichkeit implizierte, dass man ein Studienjahr entweder in England oder in Italien oder in Frankreich oder in Spanien, in Salamanca verbrachte. Ich wollte nach Spanien gehen, was damals sozusagen außerhalb des Tourismus ein ganz verschlossenes Land war. Das war ja noch das Land der Militärdiktatur von Francisco Franco, Generalissimo Franco. Also ich bin nach Salamanca gegangen. Und das Spanische und die iberischen Sprachen sind eigentlich meine zentralen romanischen Sprachen geworden. Ich habe mich dann in Salamanca schon wieder verliebt und war mit einer Frau aus Salamanca für 13 Jahre verheiratet. Meine ersten beiden von 4 Kindern sind in der Hinsicht halbe Spanier. Meine ältere Tochter lebt bis heute in Valencia, also die kastilische Kultur, wie man heute genauer und politisch korrekter sagt, die spanische Kultur, aber mittlerweile auch die portugiesische und die brasilianische, die sind sozusagen ja nicht nur im Zentrum meines Wissens, also ich denke, die kastilische Literatur ist die, die ich am besten kenne und Kultur, sondern für die habe ich auch eine Passion und es ist ähnlich wie das Englische mittlerweile Sprachen, die mir in den Körper eingeschrieben sind.
Aber das klingt nach einem durch und durch für Europa glühenden jungen Mann, der dann 1990 mit Anfang 40 den Ruf an die Stanford University angenommen hat. Also klar, da lockte eine Karriere, eine große Chance, aber als 68er sind Sie vermutlich auch nicht ganz vorbehaltlos nach Amerika gegangen.
Ja, also ich hatte 1980 zum ersten Mal, da war ich 32, eine Gastprofessur in Berkeley. Und 1980 hatte ich noch ein schlechtes Gewissen, nicht nur eine Gastprofessur in den USA anzunehmen, sondern vor allem, als ich zurückkam, so von dieser Universität, also University of California, Berkeley, von Kalifornien und von den USA begeistert zu sein. Das war noch nicht mit meiner Ex-1968er Identität kompatibel. Das hat sich aber dann in den darauf folgenden 10 Jahren gelegt. Also ich war dann ein zweites Mal und ein drittes Mal in Berkeley als Gastprofessor, hatte auch einen Ruf nach Berkeley, den ich abgelehnt habe aus komplexen Gründen und war dann sehr viel in den USA und Kanada. Also als ich 1989 nach Stanford gegangen bin mit 41, ich wollte für die zweite Hälfte meines Lebens und für die zweite Hälfte meines Berufs nochmal eine andere Herausforderung und das war Stanford.
Seit seiner Emeritierung an der Stanford University hat der Literaturwissenschaftler Hans-Ulrich Gumbrecht endlich Zeit, hat er schon erzählt, ungestört zu schreiben, am liebsten ganz früh. Vorhin haben Sie gesagt, Sie stehen zwischen 3 und 4 Uhr morgens auf. Ja, wie sieht so ein Morgen in Palo Alto, Kalifornien aus?
Naja, also wenn ich aufgestanden bin, dann schaue ich erstmal die E-Mail, die gekommen ist, weil ich geschätzt würde ich sagen, die Hälfte meiner Mails und bin so elektronisch ungeschickt, dass ich eigentlich nur auf diesem einen Kanal funktioniere. Also meine ganze elektronische Kommunikation ist E-Mail. Ja, dann mache ich, das ist neu in meinem Leben, so 20, 25 Minuten ziemlich hartes Bodybuilding, also Exercise. Ich weiß gar nicht, Plank nennt man das hier. Und dann, je nachdem, also ich habe den Tag immer sehr genau durchgeplant. Und zwar zum Beispiel, wenn es ein Schreibtag ist, heute ist ein Redetag, vor allem ich rede mit Ihnen und dann rede ich mit Kollegen von Ihnen in Österreich nachher. Wenn es ein Schreibtag ist, so, dass ich nicht 10 Stunden entlang schreibe. Das könnte ganz interessant sein für jemanden, der nicht schreibt. Ich glaube, wenn man zu viele Stunden, zu viele Seiten an einem Tag schreibt, dann wird das Schreiben zu leicht, nicht? Dann kommt dann in so eine Routine rein. Und wenn ich dann am nächsten Tag die 10 Seiten, das ist zu viel für einen Tag, durchlese, die ich heute geschrieben habe, dann bin ich sehr enttäuscht. Ich baue also in solche langen Zeiten des Schreibens immer einige andere Elemente ein, was lesen, nochmal E-Mail machen. Da damit das Schreiben nicht zu leicht wird. Weil, wie gesagt, wenn das Schreiben einem zu leicht fällt, wenigstens in meinem Fall, dann gefällt es mir am nächsten Tag nicht, dann bin ich nicht damit zufrieden.
Lassen Sie uns über die Themen sprechen, über die Sie aktuell schreiben. Unter anderem ist es ein Buch über die Stimme. Darauf bin ich schon sehr gespannt. Was für eine Beziehung haben Sie zu Stimmen?
Ja, also die Hauptbeziehung, will ich zugeben, ist eine sehr narzisstische. Also ich habe vorhin gesagt, dass ich seit relativ kurzer Zeit in meinem Leben, also ich bin in meinem 73. Lebensjahr, und ich habe eigentlich fast mein ganzes Leben Übergewicht gehabt, also erst seit 2,5 Jahren. Und da hilft die Plank am Morgen, habe ich kein Übergewicht mehr. Ich habe jetzt das, was man Normalgewicht nennt. Das ist mir wichtig. Ich habe mein ganzes Leben wegen meinem übergewichtigen Körper immer einen Körperkomplex gehabt. Und das eine Element sozusagen, ein physisches Element, das ich nicht verliebt war, aber von dem ich wusste, dass es ganz gut für mich funktioniert, auch bei Vorlesungen etwa, aber auch bei Gesprächen, das ist die eigene Stimme. Nicht, dass ich dauernd meiner eigenen Stimme zuhöre, aber sozusagen, ich meine, wie Roland Barthes, der große Geisteswissenschaftler, mal gesagt hat, le grain de la voix, das an der Stimme, was gar nicht mit Bedeutung, mit Inhalten abzurechnen ist, sondern das an der Stimme, was eben das Klangliche an der Stimme ist.
Die Körnung der Stimme.
Genau.
Was wird dann das aber nun für ein Buch?
Ja, ich weiß eigentlich nur, was die Hauptthese ist. Ich habe so im dritten Viertel des vergangenen Jahres intensiv an der Vorbereitung dieses Buchs gearbeitet. Es wird von dem Diskurs, wie man heute auch auf Deutsch gerne sagt, gesehen, ja, ein philosophisches Buch. Die Hauptthese des Buchs wird sein, das bezieht sich auf eine Nietzsche-Stelle, dass einen diese Körnung der Stimme, ich bin Ihnen sehr dankbar für diese Übersetzung, dass einen diese Körnung der Stimme in eine sehr archaische Situation, menschlich archaische Situation zurückbringt, wo es zwischen positiven und negativen Gefühlen noch keine Unterscheidung gab. Also die Stimme vergegenwärtigt oder bringt einen zurück in eine Dimension, die wir reflexiv eigentlich gar nicht fassen können, die uns aber fasziniert. Das ist sozusagen die Hauptthese dieses Buchs, die ich gerne philosophisch entwickeln möchte. Also nicht, indem ich beständig Nietzsche zitiere, das ist nur ein Nietzsche-Satz, sondern indem ich mein eigenes Argument aufbaue. Ich möchte aber dann und wie genau ich das mache, weiß ich noch nicht, auch Essays schreiben über Stimmen. Das sind meistens Stimmen aus der Populärkultur, die mir in meinem Leben sehr wichtig waren. Ich habe so ein Kapitel mal geschrieben über Janis Joplin, die mich sehr fasziniert. Aber es wird in dem Buch sicher auch Porträts geben von der Stimme von Edith Piaf zum Beispiel und ganz, ganz sicher auch, das ist die wichtigste Stimme in meinem Leben gewesen, über die von Elvis Presley. Warum ist die Stimme so wichtig für mich? Weil ich unter amerikanischer Besatzung aufgewachsen bin und weil American Forces Network der Sender war, den ich auf meinem ersten kleinen Transistorradio den ganzen Tag und die ganze Nacht hören konnte. Und da war eben in den späten 50er Jahren Elvis Presley die dominante Stimme.
Sie sind an Geschichte und Philosophie interessiert, an Biografien, schreiben vor allen Dingen Sachbücher, zuletzt zwei sehr unterschiedliche Bücher. Das eine über den Philosophen Denis Diderot und das andere über Crowds, das Gefühl der Masse im Fußballstadion. Da kommen wir noch drauf. Beide Bücher sind im vergangenen Jahr erschienen. Und jetzt schreiben Sie auch wieder sehr unterschiedliche Dinge parallel. Also ein Buch über die Stimme und ein anderes über die Provinz.
Ja, nicht parallel eigentlich, sondern das sind verschiedene Bücher. Also das Diderot-Buch zum Beispiel und jetzt das Buch über die Stimme. Das sind sozusagen langfristige Projekte, für die ich langfristig nicht hinreichend Zeit hatte, bevor ich mich habe emeritieren lassen. Also die Zahl der Stunden, die man in Stanford pro Woche unterrichten muss, ist nicht sehr hoch, aber die Erwartung der Studenten, und es ist auch sehr schön, dass man Zeit für sie hat, ist sehr groß. Also deswegen habe ich mich emeritieren lassen, um solche langfristigen Projekte verfolgen zu können. Und andere Bücher sind das Buch zum Beispiel über Crowds, also über Stadion als Ritual der Intensität, oder das Buch, an dem ich gerade schreibe, über Provinzen. Das sind sozusagen, naja, so Buchessays, nicht? Also Bücher im Umfang von 150 Manuskriptseiten, die ich gerne an einem Stück und in einer Bewegung schreibe, die dann auch stärker als das Diderot-Buch oder das Stimmbuch sozusagen von dem jeweiligen Moment des Schreibens beeindruckt und geprägt sind.
Wir haben es schon gehört, der Literaturwissenschaftler Hans-Ulrich Gumbrecht befasst sich in einem seiner jüngsten Bücher einmal mehr mit dem Sport. Darüber würde ich jetzt noch weiter sprechen, verbunden per Internet weiterhin, das ein bisschen raschelt. Das versuchen wir einfach zu ignorieren. Ich könnte ja unterstellen, Herr Gumbrecht, Sie gehören zu denjenigen, die Sport am liebsten am Schreibtisch machen. Aber Sie haben ja eben schon erzählt, neuerdings gibt es bei Ihnen morgens immer Bodybuilding. Aber ich glaube, am allerliebsten erleben Sie Sport im Stadion, oder?
Ja, also ich wäre gerne ein guter Sportler gewesen. Meine beiden Söhne, also von meinen 4 Kindern, ich habe 2 Töchter und 2 Söhne, meine beiden Söhne waren sehr, sehr gute Sportler im American Football und im Rugby, also schon hier in Amerika. Und ich habe die beneidet. Ja? Also mein jüngerer Sohn hatte eine Nacht, da hat er 4 Touchdown-Pässe, also wie 4 Tore geschossen. Für die Nacht hätte ich eine große Zahl von Ehrendoktoren gerne hergegeben. Also ich wäre gerne ein guter Sportler gewesen, aber das war mir nicht gegeben. Also auch wegen dem verdammten Übergewicht, was ich vorhin erwähnt habe. Aber der Schreibtisch ist nicht mein liebster Ort der Reflexion über Sport, sondern wie Sie gesagt haben, das Stadion. Also unter Nicht-Covid-Bedingungen habe ich es mir nicht zur Regel gemacht, aber wurde ich sozusagen nervös, wenn ich nicht zumindest ein Sportereignis pro Woche live gesehen habe. Vor allem American Football, was ja ein College-Sport vor allem ist, nicht nur ein professioneller Sport, also wo ein Stadion von einer Universitätsmannschaft wie der von Stanford mit 56.000 Plätzen voll ist. Also Sport live zuzuschauen, im Stadion zu sein, das ist ja eine Dimension der Existenz, die mir sehr, sehr wichtig ist.
Warum? Also dieses Buch haben Sie ja am Anfang des Corona-Jahres geschrieben. Die Stadien waren leer. Was fehlte? Was fehlt Ihnen da noch immer?
Ja, das ist gar nicht so leicht zu sagen. Also ich denke, vielleicht kann man so anfangen. Man sitzt ja im Stadion neben jemand. Aber wenn ich neben jemanden sitze im Stadion, zum Beispiel in Dortmund, der also dauernd Gespräche mit mir führen will oder auch das Spiel analysieren möchte, dann stört mich das fast so sehr, wie es einen klassischen Konzertbesucher stören würde, wenn die Person neben ihm dauernd irgendwas ins Ohr sagen würde. Also ich bin Teil einer Masse, 83.218, glaube ich, Zuschauer in Dortmund, eines mystischen Körpers, wie ich das nenne. Und zugleich ist das aber ein Verhältnis zu anderen Körpern, das kein Verhältnis der Kommunikation ist, so wie ich ja auch nicht mit den Spielern, auf die ich mich konzentriere und die ich bewundere, reden möchte. Nein, ich möchte die sehen und ich projiziere sozusagen meinen eigenen Körper in die Bewegung von deren Körper.
Ja, andere erleben das beim Tanzen im Club.
Das ist durchaus ähnlich. Also es ist für mich so, es ist auch so, also als Beispiel, wenn ich nach einem American Football spiele, bin ich oft die dauern fast 4 Stunden, so um 5 Uhr zu Hause, da könnte ich jetzt noch ein Stück schreiben oder ein Stück arbeiten. Ich bin aber nach einem solchen Spiel so müde, als hätte ich teilgenommen. Ja, was belegt, banalerweise empirisch belegt, dass es da eine physische, eine körperliche Investition und Anspannung gibt, an der mir sehr viel liegt.
Ist American Football besonders herausfordernd? Sie haben das mal beschrieben als eine Mischung aus Schach und Gewalt.
Ja. Es ist einfach also über die Jahre mein Lieblingssport geworden, also zum Zuschauen. Was nicht bedeutet, dass ich nicht weiter am Fußball hänge, aber vielleicht auch deswegen, weil es eben diese College-Dimension hat. Also wenn ich die Stanford-Mannschaft sehe, gab es früher einige davon, die meine Studenten waren, die ich persönlich kannte. Und das hat natürlich also dann es ist ein anderes Verhältnis, eine andere Art von Identifikation, die man hat. Es ist auch meine Universität, die das spielt und ich kann zum Stadion laufen. Also American Football ist mir sehr wichtig. American Football ist diese eigenartige Mischung von einem Sport, dessen Strategie auf einem hohen Komplexitätslevel liegt. Das ist übrigens eigenartig, dass die Studenten mit dem höchsten Intelligenzquotienten im College-Sport sind immer die im American Football. Und auf der anderen Seite, klar, es gibt Gewalt im American Football, nicht?
Aber das ist ja schon interessant, dass ein intellektueller Individualist wie Sie im Aufgehen in der Masse sowas wie Glück erlebt und eben doch weiß um die negative Kraft, um die Gefahr der Gewalt, die von Massen ausgehen kann.
Ja, das ist natürlich, es kann keine Masse geben ohne ein Gewaltpotenzial, befürchte ich, glaube ich. Aber zugleich, wie es bei solchen Phänomenen ja oft der Fall ist, gibt es auch eine Ambivalenz, also sozusagen dieses Potenzial von Gewalt zu spüren. Nicht? Dieses Potenzial zu spüren, zum Beispiel nach einem Sieg über Berkeley. Da wird immer vorher angesagt, wenn wir in so einem Heimspiel gewinnen gegen Berkeley, das findet einmal im Jahr statt im American Football, dass man nicht aufs Feld darf. Man hat fast den Eindruck, es wird angekündigt, damit dann die Leute aufs Feld stürmen. Und das ist so ein Moment von Gewalt. Da muss ich aufs Feld stürmen mit 30.000 anderen und die Mannschaft umringen, obwohl ich gar kein nicht mit irgendeinem Spieler rede. Und diesen Moment zu spüren.
Das machen Sie auch, Moment, ja?
Das mache ich auch, ja. Also solange ich kann, ja. Vielleicht kommt irgendwann der Tag. Und diese nicht individuelle, nicht intellektuelle Dimension des Lebens, an der liegt mir etwas. Das macht mein Leben sozusagen komplexer. Ich hänge meine Individualität sozusagen zu Hause nicht an den Nagel für immer, aber doch immerhin dahin, wo ich meine Mäntel auch hänge, wenn ich ins Stadion gehe.
Ich würde mich freuen, wenn unser Gespräch mit einem schönen, weltklugen Gedanken enden könnte. Hans-Ulrich Gumbrecht hat ein Buch des spanischen Predigers Balthasar Gracian neu übersetzt und herausgegeben. Zuerst hat das kein geringerer als Schopenhauer übersetzt. Vor 350 Jahren hat Gracian seine Handorakel veröffentlicht. Das sind hunderte von Aphorismen, in denen er beschrieben hat, wie man am Hof Erfolg hat. Herr Gumbrecht, welche dieser Weltklugheiten könnte man Joe Biden heute mit auf den Weg geben?
Oh, das ist eine tolle Frage. Also diese 300 Reflexionen oder Aphorismen, wie man sie nennt, die sind eigentlich länger als das, was man von Aphorismen erwartet, von Gracian sind eigentlich nicht insgesamt ein Text, den man heute als Lebenslehre verwenden könnte. Trotzdem denke ich, dass es also einen Satz gibt, der mir sofort bei Ihrer Frage eingefallen ist, den man sozusagen aus dem Kontext des Textes von Gracian herausgenommen, ja, Joe Biden vielleicht mitteilen könnte. Und das ist dieser gegenintuitive Satz zunächst einmal, wo Gracian sagt, sinngemäß, wenn du in der Gesellschaft überleben willst, wenn du Respekt haben willst, dann ist es wichtig, wie du dich produzierst. Und dann sagt er weiter, wenn du einen guten Schein produzieren kannst, dann bist du sozusagen doppelt gut, weil dann auch dein Sein, das, wofür du stehst, was du essentiell bist, sozusagen sich besser inszenieren kann.
Aber haben wir nicht nach einer Figur wie Donald Trump gerade Sehnsucht nach Authentizität und nicht nach jemandem, der uns was vormacht?
Naja, Sie haben mich nach Gracian gefragt. Also ich denke auch, dass es sicher, es mag eine Sehnsucht nach Authentizität geben, aber wie gefährlich das ist. Das sehen Sie genau an Trump, weil natürlich die Trump-Anhänger ihn schätzen, weil sie glauben, und das kann man jetzt nur auf Englisch sagen, he speaks his mind. Ja? Also selbst wenn er lügt, ist er authentisch. So weit geht das. Und ich wäre also ein reflektiert produzierter Schein, solange Biden immer weiß, dass das etwas ist, was er aus politischen Gründen produziert. Das scheint mir wichtig zu sein. Also eine Zuwendung. Ja, wenn sie authentisch ist, umso besser. Aber eine Zuwendung, das Gefühl der Zuwendung zu haben. Diesen Leuten, für die es unter Präsidenten, die ich sehr bewundert habe, wie Clinton oder Obama, keine Zuwendung gegeben hat. Wenn es diese Zuwendung gäbe, diesen Eindruck, dass nicht nur Trump sich um sie kümmert, dass sie eine Resonanz auch bei Biden oder Kamala Harris finden, das wäre ein Gewinn.
Wir waren in dieser Stunde bei dem Literaturwissenschaftler Hans-Ulrich Gumbrecht in Kalifornien. Aufgezeichnet haben wir das Gespräch vorgestern Abend. Herr Gumbrecht, herzlichen Dank für Ihre Zeit.
Herzlichen Dank für Ihre schönen Fragen. Er hat mir echt Spaß gemacht.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.